das, was hilft, ist zu fragen, was wollen wir eigentlich? Welche Art von Gesellschaft, in welcher Gesellschaft wollen wir leben, in was für einer Welt wollen wir leben und wo setzen wir auch einfach Schranken und sagen, das ist nicht, wie wir uns die Welt, wie wir unser Zusammenleben uns vorstellen, wenn alle Daten von jedem bekannt sind, wir uns gegenseitig in die Augen gucken und nebenbei noch so beirattert, was alles über diese Person irgendwie bekannt ist.
Wissen, Orientierung, Verantwortung. Wo gehen wir hin? Auf der Suche nach Antworten für unser menschliches Handeln. Ethik Digital, der Podcast mit Christine Ulrich und Rieke Harmsen.
In dem Podcast stellen wir Menschen vor, die darüber nachdenken, wie digitale Ethik aussehen kann heute. Und wir freuen uns sehr. Heute unser Gast ist Julia Gundlach. Und Sie arbeiten im Projekt Ethik der Algorithmen in der Bertelsmann Stiftung. Herzlich willkommen und erzählen Sie doch, wie kommt man zur digitalen Ethik in die Bertelsmann Stiftung?
Ja, also erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, mit dabei zu sein. Also ich habe mal ursprünglich VWL, Volkswirtschaftslehre, studiert, weil ich sozusagen sozialisiert, politisiert wurde durch die Finanzkrise. Das war das große Thema und irgendwie auch die entscheidende gesellschaftliche Frage, wie schaffen wir es eigentlich, wieder Vertrauen in Märkte, in unsere Finanzmärkte zu haben? Und das habe ich studiert und auch sehr gerne studiert und dann aber festgestellt, dass das schon auch so sehr bei den letzten Kommazahlen eigentlich ist, was da für Veränderungen passiert. Und so bin ich dann über ein paar weitere Umwege in den Bereich Public Policy gekommen und da zu der Fragestellung, wie digitale Technologien eigentlich unser Leben, unsere Gesellschaft verändern. Und so tatsächlich dann zur Bertelsmann Stiftung, die seit einigen Jahren schon das Projekt Ethik der Algorithmen hat. Und ich bin seit einem Jahr mit dabei, wo genau diese spannenden Fragen, die irgendwie unser Leben, unsere Gesellschaft auch stark bestimmen, diskutiert werden und unterstützt werden, da mehr Wissen und auch Kompetenz zu formen und zu entwickeln.
Sie wollen sich ja, also so steht es auf der Webseite, vor allem sich überlegen auch, wie algorithmische Systeme stärker eben für Gemeinwohl genutzt werden können. Können Sie das mal ein bisschen beschreiben? Was meinen Sie damit konkret?
Ja, also bei uns im Projekt gibt es drei Stränge, um vielleicht so anzufangen. Wir haben von Anfang an eigentlich angefangen mit der Fragestellung, wie Risiken minimiert werden können, weil wir als gesellschaftsorientierte Organisation, die halt eben sehr auf diese gesellschaftspolitischen Fragen guckt, war schon einfach das Dringendste erstmal zu klären, Mensch, was sind da eigentlich für Risiken? Und so ging das vor 4 Jahren los. Es haben sich andere Organisationen in der Zeit auch entwickelt, wie zum Beispiel Algorithm Watch oder auch andere Organisationen in Deutschland. Und mehr ist uns aber aufgefallen, dass es nicht sein kann, nur auf die Risiken zu gucken, sondern auch die Frage zu stellen, wie können wir eigentlich algorithmische Systeme für gemeinwohlorientierte Zwecke einsetzen? Und das heißt, dass es eben nicht nur darum geht, wie kann man damit möglichst schnell viel Geld verdienen oder schnell Innovationen machen, sondern wirklich zu fragen, wir haben so viele gesellschaftliche Herausforderungen und Probleme und wie können wir eigentlich Technologie als Werkzeug einsetzen, um diese Fragen anzugehen und es wirklich als Hilfsmittel zu verstehen, die Technologien. Und dann kann es ein Algorithmus sein, der ganz einfach ist oder eben auch ein komplexeres System, aber nicht so sehr auf der Technologieebene zu bleiben und zu überlegen, was ist die Technologie, sondern wofür wollen wir die einsetzen? Und das ist die Frage, die uns dann in diesem gemeinwohlorientierten Bereich stark beschäftigt.
Also Sie gehen eher von dem Problem aus sozusagen, dass Sie erstmal ein Problem oder identifizieren, wo es einen Missstand gibt. Und genau. Versuchen dann die Technologie dafür zu entwickeln oder zumindest zu entwerfen.
Exakt so, weil es ist oft so, dass Technologie auch einfach erstmal faszinierend ist. Und es wird ganz oft in diesem Zielspalt, ist entweder Dystopie oder Utopie. Dystopie kennen wir alle aus diesen Science-Fiction-Romanen, Filmen, Terminator, was es auch immer ist. Das sind so starke Bilder, die uns alle prägen. Ob man jetzt irgendwie seit 20 Jahren auf dieser Welt ist oder seit 60 Jahren, jeder hat diese Bilder sofort vor Augen. Und es macht auch total viel mit dem Diskurs, mit dem Mediendiskurs, wie Menschen darüber nachdenken. Und dann gibt es die Utopien. Die großen Ideen, die werden ganz oft im Silicon Valley geboren, aber auch anderen Orten dieser Welt, was Technologie alles machen kann. Und dann ist irgendwie die Frage, können wir unendlich leben, können wir für immer gesund bleiben und so. Aber das sind die Extreme. Und manchmal denke ich, so ein bisschen eine pubertäre Phase momentan noch, wo man sich an diesem Extrem abarbeitet, aber noch gar nicht auf diesem Mittelweg der Frage, was sind eigentlich die Themen, wo wir wirklich auch noch Werkzeuge brauchen. Also es ist ja nicht so, dass wir keine Probleme mehr haben auf dieser Welt, sondern die anzugucken und dafür halt Werkzeuge zu überlegen. Und da kann Technologie auch wirklich hilfreich sein. Also wir sind weit weg davon, das zu verteufeln und zu sagen, ach, Algorithmen, das ist alles total schwierig. Wenn man sich halt genau überlegt, was hat es für Vorteile, was hat es für Nachteile und für welche gesellschaftlichen Fragestellungen lohnt es sich, das dann irgendwie auch genau anzugucken. Und das versuchen wir halt zu unterstützen und auch selber zu tun.
Sie haben ja vor kurzem sich eben mit so einer Kita-Platzvergabe beschäftigt. Können Sie über dieses Projekt mal ein bisschen mehr sagen?
Bei der Fragestellung gemeinwohlorientierte Innovation, das ist ja erstmal ein sehr, sehr großes Thema. Was ist eigentlich Gemeinwohl? Da kann man irgendwie zwischen Gesetzestexten und Philosophie hin und her springen und sich überlegen, was ist eigentlich Gemeinwohl? Und wir sind davon ausgegangen, wir brauchen erstmal konkrete Beispiele, die es momentan wirklich noch nicht so viel gibt. Ein konkretes Positivbeispiel, wo ein algorithmisches System eingesetzt wird fürs Gemeinwohl. Und so sind wir halt auf die Reise gegangen und haben uns umgeschaut, auch viel in dem Kontext von den anderen Bereichen bei uns in der Bertelsmann Stiftung, in Bildung, Gesundheit, wo einfach Expertinnen schon sehr lange an Themen, an Problemfeldern arbeiten und sind so auf die Kita-Platzvergabe gestoßen. Und das ist wirklich ein tolles Projekt. Das ist vom Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung entwickelt worden, eine Software, die heißt KitaMatch. Und die soll dabei helfen, die Kita-Platzvergabe effizienter und im besten Falle sogar gerechter zu machen. Und die Idee ist, dass erstmal Kriterienkataloge entwickelt werden, am besten lokal vor Ort, die genau wissen, was brauchen sie eigentlich für Bedingungen, sollten Eltern, die näher dran wohnen, vorzugsweise einen Platz bekommen oder Eltern, die vielleicht besondere Härtefälle-Thematiken haben. Und diesen Kriterienkatalog festzuhalten, sich darauf zu einigen, es kann sehr viel Diskussion miteinander bringen, haben uns die Praxisprojekte erzählt. Und dann können halt Eltern Präferenzen abgeben für Kitas. Und auf diesen beiden Basisinformationen wird für jede Kita eine Rangliste errechnet, in welcher Reihenfolge sie am besten die Kinder aufnehmen sollten. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass dann die Kitas sagen, nee, wir sehen hier, wenn wir das so annehmen, dann führt es dazu, dass in unserer einer Kita-Gruppe nur Jungs sind. Und das ist nicht gut. Wir wollen natürlich eine Durchmischung von Jungs und Mädchen. Deswegen müssen wir daran nochmal was ändern. Aber auf diese Art und Weise wird eben dann wird die Verteilung unterstützt durch einen Algorithmus. Und am Ende kriegt jede Eltern, jede Familie für das Kind ein Angebot. Und das Schöne und der Clou ist, dass sie wissen, es gibt kein besseres Angebot, das sie kriegen könnten unter den Voraussetzungen, die gegeben sind. Und in einigen Gemeinden und Städten wird das schon gemacht. In Steinfurt, im Kreis Steinfurt oder auch in Kaiserslautern wurde das dieses Jahr das erste Mal durchgeführt. Und es ist einfach toll, wenn man sieht, dass ein algorithmisches System wirklich eine Problemzone von vielen, vielen Leuten da helfen kann und unterstützen kann. Und deswegen haben wir uns das sehr gerne angeguckt und da gerade auch ein Impulspapier von ein paar Wochen veröffentlicht, wo man das auch sehr gut nachlesen kann und genauer erfahren, wie das funktioniert.
Transparenz, Überprüfbarkeit, wie geht das in so einem konkreten Projekt? Also wenn ich jetzt als Elternteil wissen will, was steckt denn da eigentlich dahinter? Wie ist das jetzt in Kaiserslautern?
Also vielleicht, um damit mal anzufangen, wie es momentan abläuft. Ich kenne das vor allen Dingen aus der anekdotischen Evidenz in Berlin. Man weiß überhaupt nicht, warum man einen Platz bekommt oder auch nicht, meistens halt nicht bekommt. Und dann gehen so Geschichten rum, ach, die anderen Eltern haben den besseren Erdbeerkuchen gebacken oder kannten irgendwie doch jemanden. Und es gibt also jeder, der Kinder hat oder jemand ein Kind, der Kinder hat, der wird diese Situation kennen, wie schwierig das ist. Und in manchen, das ist sehr ungleich verteilt, wo sozusagen zu wenig Plätze oder noch viel zu wenig Plätze sind. Aber diese Geschichte, die Geschichten darüber kennt erstmal jeder. Und momentan ist es halt so, dass die Kriterien sehr intransparent sind. Im Grunde weiß man das oft gar nicht, wonach das jetzt bemessen wird. Und einfach aufgrund der Tatsache, dass diese Software nur funktionieren kann, wenn es klare Kriterien gibt, weil der Algorithmus macht nicht mehr als Plusrechnen, mehr oder minder. Also dann werden halt Punkte aufgestellt, für welches Kriterium man wie viele Pluspunkte bekommt. Und der Algorithmus errechnet dann sozusagen die Rangfolge. Und dieses explizit Machen von Kriterien, das ist halt total hilfreich. Und dann wird es eben auch überprüfbarer. Und im besten Fall, wenn man dann eben auch nicht dann noch so Gemausche machen kann oder sagen kann, ach hier, komm, wäre doch schon ganz schön, wenn wir das und das nochmal Kind da unterbringen können, dann führt es halt wirklich auch zu einer gerechteren Vergabe, was, glaube ich, gerade in diesem Bildungsbereich, in dem frühkindlichen Bildungsbereich einfach total notwendig ist, dass dann auch diejenigen Kinder, die das am dringendsten brauchen, halt auch Bildung zu bekommen und die Möglichkeit, mit anderen Kindern in ihrem Alter sich irgendwie weiterzuentwickeln, dass da einfach bessere Chancenmöglichkeiten sind.
Hat ja auch was mit Vertrauen zu tun, ja. Also früher hat man vielleicht in Kita-Leitungen oder den städtischen Referenten oder so nicht getraut, dass sie da auch wirklich die besten Lösungen für alle eben durch solche Geschichten bewerkstelligen. Jetzt müssen die Eltern dann quasi dem Algorithmus vertrauen. Glauben Sie, dass es besser funktioniert, als wenn man doch denkt, da stecken Menschen dahinter, die halt so oder so entscheiden, vielleicht habe ich Pech, vielleicht habe ich Glück. Ich habe auch eine Verantwortlichkeit, ja, wo ich mich auch beschweren kann, wenn es irgendwie nicht passt.
Also spannend, es sind ganz, ganz viele Punkte auf einmal. Also wir haben in vielen Gesprächen, wir haben einen Workshop gemacht mit Expertinnen im letzten Jahr noch, wo wir eben genau viele dieser Fragen diskutiert haben. Und dann, ich habe das auch schon in vielen Vorträgen vorgestellt, und dann kommt ganz oft, ja, aber der Algorithmus, der ist so kalt. Oder am besten wird dann noch gesagt, die KI, das ist so kalt. Und erstmal muss man wirklich sagen, das ist nichts Lernendes, das ist kein lernendes System, das ist keine komplexe künstliche Intelligenz, das ist ein ganz einfacher Algorithmus. Und ein Algorithmus ist ja nicht mehr als ein Kochrezept. Das sagt halt, erst Milch, dann Reis, dann wird Zucker und dann wird es Milchreis. Also das ist ja eine ganz logische Abfolge einfach von Schritten. Und ich glaube, wenn man das, und da wird es halt spannend, wirklich gut einbettet, und das hat dann ganz viele Seiteneffekte sozusagen, also ein technisches System gut erklärt, partizipativ entwickelt und da wirklich Verständnis für schafft, was ist eigentlich das gemeinsame Ziel einer Gemeinde, eines Kreises, einer Stadt und wie kommen wir da am besten hin, dann ist es also aus meiner persönlichen Meinung auch ein bisschen egal, ob sie das am Ende mit einem Algorithmus hinbekommen oder vielleicht so gutes Netzwerk haben oder so klare Regeln untereinander verabredet haben, dass es auch ohne Algorithmus funktioniert. Da, wie gesagt, es geht um das Problem, das gelöst werden muss und nicht darum, dass Technik eingesetzt wird. Da stecken schon echt viele Chancen drin, durch den Einsatz des algorithmischen Systems einfach auch Wertefragen zu klären. Und deswegen denke ich schon, dass da eine gute Chance drin liegt. Und wie gesagt, es geht nicht ohne Kompetenzaufbau, ohne Vertrauensgewinn, ohne auch wirklich so proaktive Informationsgebung. Und Information allein reicht eigentlich gar nicht, weil es geht darum, das Wissen weiterzugeben. Und das muss man in unterschiedlichen Kontexten auch unterschiedlich verpacken, dafür, dass es wirklich ankommt. Und das sind halt die spannenden Fragen, die bei all dem, was auch Technologie ausmacht, eigentlich dranhängt. Und wir nennen das immer soziotechnische Entwicklung oder soziotechnische Einbettung von Systemen. Es geht eben nicht um die Technik, sondern um den soziotechnischen Aspekt, wo sowohl diese sozialen und gesellschaftlichen Aspekte mit der Technologie zusammenkommen. Und nur dann wird's gut.
Bei diesem Projekt jetzt wurden diese neuen Regeln für die Gestaltung algorithmischer Systeme berücksichtigt, diese Algo-Rules. Oder wo sehen Sie jetzt auch im Nachhinein die Punkte, wo vielleicht noch nachgebessert werden muss oder wo man, wo Sie eben sehen, das wird jetzt erprobt und jetzt poppt dieses und jenes auf?
Die Algo-Rules wurden entwickelt von Kolleginnen und Kollegen von mir schon von einer ganzen Weile. Das ist 2018, glaube ich, begonnen, dieser Prozess. Und da hat die Bertelsmann Stiftung zusammen mit einem Think Tank, der heißt iRights Lab, neun Regeln für die Gestaltung algorithmischer Systeme aufgesetzt. Und da waren jetzt aber nicht diese beiden Organisationen, die sich hingesetzt haben und irgendwie neun Regeln sich ausgedacht haben, sondern das war ein sehr partizipativer Prozess. Da waren fast 500 Beteiligte am Ende, die ausdiskutiert haben, wie man eben zwischen der Komplexität und Vielfalt von algorithmischen Systemen und der ganz klaren Verständlichkeit von Regeln, die es braucht, eben abwiegt. Und dann sind am Ende eben diese neun Punkte rausgekommen. Und da geht es um Sachen wie eben auch Kompetenzaufbau, dass man Verantwortung auch definieren muss und am besten schriftlich festhalten, damit es ganz, ganz klar ist, dass man Sicherheit gewährleistet oder auch Kennzeichnung durchführt. Das kann man sich alles durchlesen auf www.algorules.org. Und die wurden tatsächlich, wir haben die zusammengeführt, diese Erfahrung aus der Kita-Platzvergabe und eben den Erfahrungen, die wir schon gemacht hatten mit den Algorules und auch zum Teil Umsetzung dieser Algorules. Und da ist es eben sehr deutlich geworden, diesen Kompetenzaufbau, den es braucht. Und in dem Fall hat es wirklich sehr gut funktioniert, dass das ZEW zusammen mit den Akteuren aus dem Kita-Bereich sich ganz, ganz viel auf eine gemeinsame Sprache auch erstmal gekommen sind. Also jemand, der in einem Kita-Bereich arbeitet und mit Technologie sonst vielleicht begrenzt viel zu tun hat, die müssen natürlich auch sowohl mit denjenigen dann sprechen können, die das programmieren, als auch andersrum. Also ein Verständnis dafür zu gewinnen, was sind eigentlich wirklich die Herausforderungen, Probleme im Kita-Bereich. Dass Aufklärungsarbeit ein großes Thema ist, das war von Anfang an klar und dass da auch viel gemacht wird. Und diese Partizipationsaspekte, dass man von Anfang an das versucht einzubinden, alle Akteure und vor allen Dingen auch Akteure, die bisher nicht im System sind. Also es ist ja eine ganz, ganz spannende Frage, wie man eigentlich Eltern erreicht, die bisher komplett noch ausgeschlossen sind, werden von Bildung in Kitas für ihre Kinder. Also ich glaube, da ist ganz, ganz viel auch schon toll gemacht worden, intuitiv. Und man könnte natürlich, wenn man das auch weiterentwickelt und auch skaliert, also das ist ein blödes Wort dafür, aber auch in andere Kreise und Gemeinden und Städte bringt, das auch weiter so fortführen durch eine Begleitforschung und zu gucken, wie diese Aspekte sich halt auswirken.
Ich habe noch ein Beispiel aus Bayern. Hier gab es ja die Impfzentren oder gibt es immer noch die Impfzentren, die mit einem Algorithmus auch die Impftermine vergeben haben, eine Zeit lang, bis es dann eben freigegeben und an die Arztpraxen auch gegangen ist. Und da habe ich schon eben auch so anekdotisch von Bekannten oder so oft erfahren, dass es schon Frust gibt mit diesem Algorithmus, weil keiner kapiert, warum der eine jetzt einen Impftermin früher bekommt als der andere, obwohl scheinbar die Parameter gleich sind. Also welche Probleme lassen sich über einen Algorithmus lösen und welche nicht, weil es da irgendwie hakt?
Also ich finde dieses Impfvergabe oder Impfterminvergabe total spannend. Wir haben das in Berlin auch. Das wurde über ein Unternehmen gelöst oder gemacht. Und da gibt es von Algorithm Watch ganz, ganz tolle Dokumentation auch von den Problemen, die da waren und auch wirklich einfach unfairen Vergaben, was da alles schiefgegangen ist, kann man sich super nachlesen auf deren Website. Und ich finde, eine wichtige Sache ist, das ist ja nicht, gehen wir mal sehr, sehr stark davon aus, das ist ja nicht Absicht. Das ist jetzt nicht ein algorithmisches System eingeführt wurde, um die Menschen hinters Licht zu führen, um es denen schwieriger zu machen. Sondern es gibt einfach Dinge, die laufen nicht so gut, wie sie sein sollten. Das sind menschliche Fehler. So wie die auch menschliche Fehler sein kann, wenn man halt nur über eine Telefonhotline anruft und jemand schlecht geschlafen hat und dann sozusagen einfach das falsch macht. Das ist natürlich eine andere Skalierung dieser Problematik. Aber ich finde, man sollte auf die Probleme hinweisen, diese Probleme lösen, sie nicht negieren und auch wirklich da offen, iterativ, also immer wiederholend sich überlegen, wie können wir diese Software verbessern. Aber ich würde erstmal stark davon ausgehen, dass das kein fieser irgendwie Fehler ist oder eine aktive Missinformierung von Personen, Bürgerinnen und Bürgern, sondern erstmal Fehler und die passieren uns alle. Und eine Sache, die dann in diesem Zusammenhang vielleicht ein ganz guter Hinweis ist, dass aktuell es einfach ganz oft schwierig ist für Betroffene, sich irgendwo dazu zu melden, eine Veränderung herzustellen oder sich die eigenen Rechte irgendwie durchzusetzen. Also Algorithm Watch hat ein Projekt gestartet, das heißt Unding. Und wir unterstützen das auch, weil es eben genau der Versuch ist, sich direkt an Betroffene zu wenden und eine Plattform denen zu ermöglichen, um diese Art von Anliegen hörbar zu machen. Also wenn man diskriminiert wird von automatischen Entscheidungen und das Gefühl hat, was soll ich denn jetzt machen? Das sind Fehler bei Impfterminen zum Beispiel oder hier gibt es eine Navigation, die führt immer wieder durch eine Spielstraße, eine Kinderstraße, eine Fahrradstraße. Das kann doch irgendwie nicht wahr sein. Oder ich gebe meinen Namen bei Google ein und dann kommen da auf einmal noch Begriffe dahinter, die automatisch angezeigt werden, wo ich denke, das kann doch nicht, also das geht nicht. Und genau in solchen Situationen soll Unding dabei helfen, dass eben diese Anfragen weitergeleitet werden an die Unternehmen und dadurch, dass es eben, wenn es mehr und mehr Menschen machen, auch eine andere Macht den Betroffenen gegeben wird, um sich da durchzusetzen. Und ich glaube, diese Art von Verbraucherschutztechnologien oder auch Technologien, die den Betroffenen auch wirklich unterstützen, das ist halt total wichtig als Gegengewicht dafür, dass nicht immer stärker irgendwie Imbalancen entstehen.
Und da nochmal zurück zu diesem Kita-Beispiel. Gibt es das dort?
Also ich glaube, momentan würde man sich an das Jugendamt melden und sagen, Mensch, was ist denn hier eigentlich los? Das ist ja total schief gegangen. Weil ich glaube, also in diesem Kita-Platzvergabe-Beispiel ist das ja wirklich in einem sehr lokalen Kontext durchgeführt worden. Da gibt es so viel Austausch zwischen den verschiedenen Akteuren, gerade weil es eben in einem Pilotprojekt ist und die auch selber wissen wollen, wie machen wir das jetzt eigentlich am besten und wie wickeln wir die Technologie auch weiter. Ich glaube, da ist halt ein sehr, sehr guter partizipativer und diskursiver Raum. Problematisch wird es halt, wenn man sich an Unternehmen meldet, die wir irgendwie alle kennen, große Tech-Unternehmen, die ja gar kein Interesse mehr daran haben, die einzelne Stimme jetzt sofort irgendwie zu bedienen mit den Fehlern und Problemen. Und dann wird es halt wirklich schwierig, weil wenn sich halt Diskriminierung fortsetzen und da gibt es eine Vielzahl an Problemen, ob in den Datensätzen oder in der Frage, dass zum Beispiel Entwicklerinnen-Teams einfach eben nicht Entwicklerinnen-Teams sind, sondern Entwicklerteams ganz oft von jungen, weißen Männern, die zusammensitzen und sich überlegen, was sie jetzt irgendwie, was sie der Welt schenken wollen an Technologie. Aber das so unglaublich homogen ist, dass ganz viele Themen, und das kann man denen auch per se nicht vorwerfen, dass die auf die Ideen nicht kommen, aber es ist halt was Systematisches dann. Und das aufzubrechen, mehr Diversität, mehr Vielfalt in die Technologieentwicklung zu bekommen, ich glaube, das ist einer der wichtigsten Schritte, die man jetzt gerade machen kann in einer Zeit, wo das einfach uns in so vielen Lebensbereichen betrifft und eben auch immer mehr in öffentliche Verwaltungsaspekte geht, wo man sich ja auch gar nicht entziehen kann. Also kann sich schon noch entscheiden, ob man eine Plattform nutzen will, auch wenn das schwierig ist, weil es oft auch eine infrastrukturelle Ebene hat. Wenn alle meine Freunde auf einer Plattform sind, dann will ich da natürlich auch sein. Aber gerade wenn es in diese Verwaltungsrichtung geht, spätestens, aller spätestens dann, brauchen wir echt andere Voraussetzungen an Diversität, um das irgendwie gut auszurichten.
Was sehen Sie denn da wirklich als größte Herausforderung, gerade jetzt im Blick auf diese Gemeinwohlorientierung? Wo sind da die größten Hürden, an denen wir gerade stehen, die wir überwinden müssen?
Ich glaube, es gibt zwei verschiedene Ebenen von Antworten. Aber wenn man es wirklich auf so die gemeinwohlorientierten Innovationen, gemeinwohlorientierten Technologieeinsätze fokussiert, dann glaube ich, dass es ganz oft halt ein Problem ist, dass es einen fehlenden Business Case gibt. Also wir wissen aktuell, wenn man irgendwas skalieren kann, womit man richtig viel Geld machen kann, dann gibt es meistens Konkurrenz und dann wird einer der beiden irgendwie Konkurrenten, muss sich dann vom Markt verziehen, weil der andere gewinnt und so. Das ist halt ein klassischer Business Case. Aber wie ist es eigentlich, wenn diese betriebswirtschaftliche Logik gar nicht der Kern eines Unternehmens ist, sondern wirklich Purpose, wirklich ein gesellschaftliches Ziel verfolgt wird? Und da gibt es im Bereich des Social Entrepreneurship, heißt das dann, ganz, ganz viele tolle Unternehmen, die sich aber auch genau diese Frage immer und immer wieder stellen, wie können wir Impact, aber eben auch ein Return on Invest zusammenbringen. Und das ist halt aber eine große Frage. Also wie schafft man halt einen Business Case, der nicht nur darauf ausgerichtet ist, möglichst viel Geld zu verdienen, sondern eben auch Innovationen für die Gesellschaft voranzutreiben. Und ich glaube, es gibt tatsächlich noch viel zu wenig Förderungen und Finanzierungsmöglichkeiten. Das grenzt so ein bisschen an. Und dann kann man natürlich sich immer die Frage stellen, welche Aufgabe hat der Staat da? Es gibt da ein paar wirklich tolle Projekte, die aber schon auch noch sehr klein sind. Also zum Beispiel den Prototype Fund. Die fördern für 6 Monate Entwicklerinnen-Teams, meistens ziemlich kleine Gruppen, die sich geniale Sachen ausdenken. Aber es ist halt dann wirklich so eine Pilotphase. Und dann kommen wir oft in den Punkt, wir haben einen tollen Pilot. Und was passiert damit jetzt? Gibt es auch noch längerfristige Finanzierungsmöglichkeiten dafür? Also es denken sich, es gibt jetzt auch von den Ministerien, vom Arbeitsministerium, vom, ich glaube, Justizministerium und ein anderes BMFSFJ, das
Umwelt.
Jetzt, ja, genau, mit dem Umweltministerium. Mhm. Die machen jetzt auch so ein Ökosystem für gemeinwohlorientierte KI, sagen die. Und genau solche Initiativen sind total wichtig, aber man merkt halt, es gibt eben noch nicht dieses Ökosystem, wo die Rahmenbedingungen und diese Strukturen dafür da sind, dass jemand mit einer großartigen Idee, mit einer guten Idee, vielleicht auch mit einer ausbaufähigen Idee für ein wichtiges Thema eben auch die Vernetzungspunkte hat, um damit erfolgreich zu sein in den nicht klassischen betriebswirtschaftlichen Logiken. Und ich glaube, das brauchen wir einfach noch viel mehr. Also dafür haben wir genug gesellschaftliche Herausforderungen, dass da einfach noch ganz, ganz viele Ideen zusammenkommen können und auch müssen.
Wie ist das mit den Entwicklern? Sehen Sie da auch so einen Ethical Turn, von dem die Petra Grimm auch gesprochen hat, so eine ethische, eine Wende zu mehr Bewusstsein? Also ist das, wenn nicht in der Ausbildung, so doch zumindest dann in der Denkweise auch ein bisschen verankert? Wie sehen Sie die Entwicklung? Ja? Wie kommt die Ethik zu den Programmierern?
Das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Ich könnte das global galaktisch gar nicht beantworten. Es ist eine ganz große Frage, wo wird eigentlich entwickelt? Was wird in der Welt entwickelt? Also kommen Technologien eben dann aus den USA oder aus China oder kommen die aus Deutschland? Da gibt es sicher ganz unterschiedliche Bildungswege. Man gleichzeitig ist halt, wenn man Algorithmen programmieren will, wenn man künstliche Intelligenz irgendwie nutzen will für Anwendungen, das ist so autodidaktisch, kann man das machen. Da gibt es ja keinen hippokratischen Eid oder irgendwelche grundsätzlichen Voraussetzungen, die dich dafür prädestinieren oder auch eine Voraussetzung sind dafür, dass du diese Arbeit tun kannst. Deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr schwer, grundsätzlicher zu sagen. Ich glaube, es ist fast unmöglich, sich nicht mit diesen Fragen auseinanderzusetzen in den letzten vielleicht 2, 3 Jahren, weil es einfach so präsent ist und in der Community der Entwicklerin ja auch einfach mehr Raum einnimmt. Natürlich bin ich auch in der Bubble, die sich damit den ganzen Tag beschäftigt, aber man merkt es zum Beispiel auch an Filmen, die jetzt gerade veröffentlicht wurden. Einer davon, der ist wirklich sehr großartig, kann ich sehr empfehlen, der heißt Coded Bias, wo es sehr stark darum geht, wie Gesichtserkennungstechnologie halt eben Menschen diskriminieren mit dunkler Hautfarbe oder auch insbesondere Frauen in der Kombination, das ist ganz besonders schlimm. Und die Frage, wie man damit eigentlich umgeht, wie man auch weniger Diskriminierung in diesen ganz, ganz wichtigen Bereichen hinbekommt. Also den Film kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Und so merkt man halt, dass es in der Populärwissenschaft, in der allgemeinen Mediendiskussion mehr Raum einnimmt. Aber gleichzeitig, und das führt zu einer anderen Studie, die wir gemacht haben, ist es gerade auch in der Medienberichterstattung noch nicht wirklich großes Thema. Deswegen ist es ja auch so schön und wichtig, wenn man sich in verschiedenen Kontexten darüber unterhalten kann.
Auf dieses Thema Gesichtserkennung würde ich gerne nochmal zu sprechen kommen. Also da gibt es ja eben verschiedene, die irgendwie sagen, es braucht, oder in anderen Ländern gibt es ja da schon längst irgendwie Register oder eben mehr Regulierung. Wie schätzen Sie das ein?
Ich glaube, die letzten 4, 5 Jahren ging halt diese Debatte um ethische Fragen, gesellschaftliche Fragen vom Einsatz algorithmischer Systeme wirklich richtig los. Und da hat sich in der Zivilgesellschaft in Deutschland also wahnsinnig viel getan. Und jetzt ist halt der Punkt, im April diesen Jahres hat die Europäische Kommission einen Regulierungstext vorgestellt, also einen Entwurf. Und das kondensiert im Grunde halt die ganzen Diskussionen der letzten Jahre zu einem Schriftstück, an dem man sich auch richtig gut abarbeiten kann. Also das ist, glaube ich, ein total wichtiger Schritt in so einer Diskussionsentwicklung, jetzt einfach mal Worte auf Papier zu haben. Und das wird in den nächsten 2 Jahren alle Menschen, die sich mit KI-Regulierung, Algorithmenregulierung beschäftigen, der Punkt sein, an dem man sich jetzt abarbeitet. Und ich glaube, dass an diesen 100 Seiten, die da jetzt veröffentlicht wurden, das wird halt das europäische Gesetzgebung, das dauert immer, das wird jetzt ins Parlament eingezogen, dann kommt es irgendwann in Triloge und so. Aber da geht es halt wirklich um Detailfragen. Und die Fragen, das ist in verschiedene Risikostufen geclustert, ob das verboten ist, ob es Hochrisikoanwendungen sind, ob es Anwendungen sind, die mehr Transparenz brauchen oder auch der größte Teil, wo einfach gar keine Regulierung greifen muss, aus deren Perspektive. Und ich glaube, diese Debatten sind total wichtig. Und einer der großen Debatten, die losgetreten wurden von der Zivilgesellschaft in ganz Europa nach der Veröffentlichung dieses Vorschlags, ist die Frage, ob öffentliche Gesichtserkennung nicht grundsätzlich verboten werden müsste. Und das ist wirklich auch eine Debatte, die ganz, ganz wichtig ist zu führen, weil es schon einfach wahnsinnig private Daten sind. Und es gibt in diesem Film Coded Bias wirklich super berührend, ist vielleicht das falsche Wort, aber schon sehr zum Nachdenken anregende Szenen, wo in London Videoüberwachung von der Polizei gemacht wird auf den Straßen und Menschen da durchgehen und das überhaupt gar kein Interesse dafür da ist, weil das halt eben so unsichtbar doch auch irgendwie ist. Also wenn da irgendwo ein kleines Zeichen ist, sie werden übrigens aufgenommen, ich weiß nicht genau, ob sie das da gemacht haben. Und darauf aufmerksam zu machen, dass das eben nicht egal ist, was mit unseren Daten passiert, mit unseren persönlichsten Daten und Eigenschaften passiert, das ist halt total zentral. Und ich glaube, das wird weniger für die breite Bevölkerung in diesen Regulierungsdebatten stattfinden, sondern dem, was sich dann übersetzt, auch in eine politische Debatte, in eine zivilgesellschaftliche Debatte. Und vielleicht noch zu den Registern. Ich finde das einen total spannenden Vorschlag mit den Registern. Und es gibt einige Städte, die da vorangegangen sind. Das sind vor allem Helsinki und Amsterdam, die Register, also Webseiten gemacht haben, wo sie eben die öffentlichen Anwendungen von künstlicher Intelligenz auftragen oder darstellen. Und dieses Beispiel bringt aber einen sehr schnell die Frage, was ist eigentlich Transparenz? Also es ist ja eigentlich eine Transparenzbemühung. Wir wollen unserer Bevölkerung zeigen, was machen wir eigentlich? Aber wann ist Transparenz eigentlich auch wirklich transparent und wie drückt sich das aus? Kann man da einfach hinschreiben, den Code? Also wenn da der Code steht, ist das für 99% der Bevölkerung ungefähr so hilfreich, wie würde da gar nichts stehen. Wie erklärt man das? In welchen Sprachen, in welcher Deskription kann man das da so hinschreiben, dass das für die breite Bevölkerung wirklich interessant ist? Oder sollte das nur für Expertinnen da sein? Dann ist das natürlich eine ganz andere Rolle. Und diese Debatte wird auch gerade bei der KI-Regulierung geführt, weil da auch so eine Datenbank sich überlegt wird zu machen. Und momentan ist das nur auf die Wissenschaft ausgerichtet. Und dann kann man sich natürlich auch fragen, ist es nicht super wichtig, dass Journalistinnen, dass die Zivilgesellschaft darauf einen Zugang zu hat? Weil das sind im Zweifel auch diejenigen, die wirklich die kritischen Fragen auch für eine breite Bevölkerung stellen können. Und das würde uns jetzt noch zu dem Punkt bringen, dass gerade diese Transparenzfrage eine ist, die in den letzten Jahren auch sehr wichtig waren. Und deswegen haben wir auch nochmal zusammen mit Algorithm Watch einen Automating Society Report veröffentlicht, 2 Jahre hintereinander, 2019 und 2020, um festzuhalten, wo eigentlich algorithmische Systeme in Europa eingesetzt werden. Und dabei stellt sich immer wieder fest, es ist eine journalistische Gruppe von Journalistinnen und Journalisten aus Europa, die da wirklich sehr, sehr große Recherchebemühungen haben, weil es so oft überhaupt nicht klar ist, wie man das rausfindet, wie man da fragen muss. Das ist nicht, dass man irgendwie auf eine Website geht und dann wird das da alles präsentiert, sondern es ist wirklich Knochenarbeit, das herauszufinden. Und da braucht es einfach viel mehr Transparenz.
Wo möchten Sie in 5 Jahren sein?
Weiter mit Ihnen im Gespräch.
Nein, ich meine im Sinne von, digitaler Ethik, wenn Sie sich dieses Thema betrachten? Wo sagen Sie so, was hoffen Sie, was ist bis dahin anders?
Keiner von uns kann gut in die Zukunft gucken. Und ich glaube, dass auch einer dieser Punkte in den, bei KI ist dann immer die Frage, wann kommen wir zu Superintelligenz und wann können Sie algorithmische Systeme selber programmieren? Und ich verabschiede mich gerne immer aus dieser Frage, weil ich glaube, man weiß es nicht und es hilft im Zweifel auch keinem, das zu wissen. Das, was hilft, ist zu fragen, was wollen wir eigentlich? Welche Art von Gesellschaft, in welcher Gesellschaft wollen wir leben, in was für einer Welt wollen wir leben und wo setzen wir auch einfach Schranken und sagen, das ist nicht, wie wir uns die Welt, wie wir unser Zusammenleben uns vorstellen, wenn alle Daten von jedem bekannt sind, wir uns gegenseitig in die Augen gucken und nebenbei noch so beirattert, was alles über diese Person irgendwie bekannt ist. Und das sind einfach gesellschaftliche Debatten, die wir führen müssen. Also im besten Fall haben wir in 5 Jahren eine KI-Regulierung auf europäischer Ebene, die nicht von einer Technologie, Big-Tech-Lobby total verwässert wurde, sodass das einfach Seiten tonnenweise Papier produziert wurden, die gesellschaftlich jetzt nicht so wahnsinnig viel Effekt hatten, sondern wirklich auch Schranken setzt. Also der Mut, sich auch Schranken zu setzen, wo Technologie eben auch nicht eine große Rolle oder eine übergroße Rolle spielen soll. Ich glaube, das wäre mutig und wichtig. Und ich fände es wichtig und gut, wenn der Kompetenzaufbau in der Bevölkerung vorangeschritten ist und insbesondere in den Bereichen, wo es halt auch oft vergessen wird. Also wir haben in Studien und Umfragen herausgefunden, dass gerade Menschen mit einer niedrigen formalen Bildungsabschluss oder auch ältere Menschen ganz wenig Verständnis dafür haben, was da eigentlich passiert. Und die gilt es mitzunehmen. Und zwar von Anfang an und auch an Beispielen, die eben lebensnah sind, weil es eben so lebensnah ist. Und ich glaube, ich fände es, um drei Dinge zu machen, ist ja immer gut, über drei Dinge zu reden. Also das Dritte wäre, wenn diese gesellschaftliche Debatte, die wir jetzt führen, eben keine Expertinnen-Debatte mehr ist. Und da ist ja auch Ihr Format total hilfreich für, um deutlich zu machen, das betrifft unseren allen Alltag eigentlich in jedem Moment. Und das zu entmystifizieren, was da passiert und vielmehr in unseren ganz normalen Alltag zu bringen, dass wir am Küchentisch darüber diskutieren, was passiert da eigentlich, wollen wir das eigentlich, wollen wir das anders haben, was können wir dafür machen und auch mehr Möglichkeiten zu haben, wenn dieser Impuls ist, ich will das eigentlich anders haben, lass uns das doch anders machen, dann auch wirklich was tun zu können und sich befähigt zu fühlen, was zu tun. Das fände ich einen guten Zustand in 5 Jahren.
Sehen Sie einen qualitativen Unterschied zwischen Algorithmen, wie Sie sie dargestellt haben, also so einfachen Rechenregeln, wo, die man noch überschauen kann und wo auch die Verantwortung einfach rückführbar ist, und zwischen einer echten KI, also wirklich einem System, was selber Entscheidungen trifft, die man vorher nicht so programmiert hat, sondern die vielleicht auch überraschend sind?
Ich finde es schon ein Unterschied, weil es einfach eine andere Art von Verantwortung ist, besser gesagt, es führt oft, glaube ich, dazu, wenn man sehr komplexe Systeme hat, dass man dann so ein bisschen die Verantwortung innerlich auch abgibt. Ich verstehe das ja, also es ist eh nicht mehr so ganz nachvollziehbar, da sind irgendwelche neuronalen Netze, die machen da was und dann kommt am Ende irgendwas raus. Das geht halt nicht. Also das geht halt vor allem nicht, wenn es nicht einfach Schrauben sortiert und sich irgendwie Videos anguckt, wie Schrauben hin und her geschoben werden, sondern wenn es irgendwie darum geht, welche Schulnote kriegt man, wird man bei einer Universität zugelassen. Nicht sagen, dass dort in diesen Bereichen jetzt neuronale Netze und solche künstliche Intelligenz eingesetzt werden, aber in den Bereichen geht es halt nicht. Also es kann nicht sein, dass eine so lebensentscheidende Frage der Universitätszulassung, der Schulbenotung und medizinischen Bereich, im Polizeibereich einfach die Verantwortung abgegeben wird an eine Technologie, die vom Großteil der Menschen eh nicht verstanden wird und dann aber noch nicht mal von den Expertinnen. Und ich finde ein Beispiel ganz gut, weil es gibt aktuell einfach die Tendenz dazu, dass mehr Komplexität ist immer besser. Und es ist einfach so eine Innovationsgetriebenheit und höher, schneller, weiter, die, glaube ich, faszinierend ist. Aber dafür ist es eben der falsche Spielbereich in meiner Perspektive. Und es gab ein Beispiel, wo von der Polizei in Nordrhein-Westfalen, wenn ich mich nicht alles täuscht, wo die herausfinden wollten, in welchen Bereichen sie sozusagen Streife fahren müssen dafür, dass sie Einbrüche besser verhindern. Und dann haben sie parallel ein ganz normal regelbasiertes System genutzt und parallel eben ein neuronales Netz, also eine künstliche Intelligenz eingesetzt. Und dann haben die halt verglichen, wie die so performen, also wie die sich so machen. Und am Ende festgestellt, dass die Verbesserung der Ergebnisse durch eine künstliche Intelligenz sehr, sehr gering waren. Und dabei kostet es viel mehr Rechenleistung, ist viel komplexer, ist schwerer nachzuvollziehen. Und ich glaube, an so einem Punkt zu kommen und zu sagen, dann nehmen wir nicht das super fancy, komplexe Modell, sondern ein einfaches, das verstehen wir alle, damit können wir gut umgehen. Diese Entscheidung, selbstbewusst, selbstbestimmt zu treffen, ist, glaube ich, ganz wichtig, an diesen Punkt zu kommen. Und dafür muss, glaube ich, auch so ein bisschen Innovationsobsession zurückgeführt werden zu der Frage, welches Problem haben wir, wie können wir das lösen, wie können wir es halt so lösen, dass die Menschen davon wirklich profitieren. Und in diesem Dreiklang, glaube ich, ist das eine ganz gute Abmessung, wofür man sich dann auch entscheidet.
Genau, so hätte man ja bei der Kita-Platzvergabe auch sagen können, dass wir brauchen jetzt Programmierer, wir brauchen Leute, die das vertreiben, die das überwachen, die es kontrollieren, diesen Algorithmus, und wieder eingesetzt wird. Stattdessen könnte man Erzieher ausbilden, neue Kitas bauen.
Das sollte man auf gar keinen Fall nicht tun. Also das ist auch eine Kernaussage tatsächlich des Impulspapiers. Also die Frage, dass es nicht genug Betreuungsplätze gibt, was ja sowohl bedeutet, es gibt nicht genug Orte, also nicht genug Kita-Häuser, einfach fertig gebauten Baugrundstück, da steht ein Haus drauf, da sind Räume drin, die sind eingerichtet, plus halt Erzieherinnen und Erzieher, die dazu befähigt sind, die pädagogischen Konzepte dann eben auch an die Kinder weiterzugeben und all das. Diese beiden Sachen sind komplett ausgenommen. Das brauchen wir auf jeden Fall und auch in einer wirklich großen Anzahl und mit einer großen politischen Priorität. Aber wir haben halt den Status quo, der nicht gut funktioniert für viele, viele Menschen. Und an dem Punkt zu sagen, naja, wir verwalten jetzt das Problem halt so lange, bis irgendwann mehr Menschen da sind und mehr Orte, wo wir Kinder irgendwie in die Kita geben können, daran glaube ich halt nicht so richtig. Sondern ich glaube halt daran, dass man auch in einem Status quo, der wirklich oft total komplex und sehr problematisch ist und in der öffentlichen Verwaltung dauert das Ganze auch bestimmt lange und es ist sehr, sehr schwierig, da Veränderungen durchzusetzen. Aber genau an dem Punkt, sich dann eben zu sagen, nee, ich warte jetzt nicht bis 2025, bis irgendwie ein paar mehr ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher da sind, sondern ich fange jetzt an mit dem, was irgendwie geht. Das finde ich halt wirklich auch mutig und toll, wenn sich da eben Beamtinnen und Beamten oder wer auch immer in der Verwaltung arbeitet, diesen Schritt geht, weil das muss man halt nicht machen. Aber wenn man es macht, kann es Menschen wirklich auch Gutes tun, viel Stress nehmen und hoffentlich eben mehr Kinder in die Kita bringen.
Gibt es noch irgendwas, was Sie uns noch sagen wollen, wo Sie sagen, digitale Ethik, diesen Aspekt haben wir vergessen, den sollten wir jetzt unbedingt noch erwähnen?
Aber es gibt so viele spannende Bereiche. Ich glaube, das bringt mich sehr gut zum Anfang. Also ich finde, das Schönste an diesen Fragestellungen im Bereich der Ethik, der Algorithmen, der Frage der digitalen Ethik, ist, dass es noch nicht in den Kommazahlen steht. Wir sind, glaube ich, ganz, ganz viel am Anfang von großen Diskussionen, gesellschaftliche Fragestellungen. Und Digitales ist halt überall. Also ist das so ein Querschnittsthema, dass es einfach kaum einen Lebensbereich gibt, den man davon komplett absondern kann, sondern dass man wirklich einfach so große gesellschaftliche Diskussionen führen kann und auch wirklich noch merkt, dass eben es einen Unterschied macht, wie man darüber spricht, wie man sich halt entscheidet, was wir wollen, was wir nicht wollen. Und in so einem Themenbereich zu sein, ist einfach ganz großartig. Und da gibt es hoffentlich einfach noch ganz viele Themen, die wir auch alle drei noch gar nicht kennen, sondern die sich jetzt entwickeln und in denen wir dann vielleicht in einem Jahr wieder zusammensetzen und darüber noch nie nachgedacht haben und dann irgendwie das wichtige Thema unserer Zeit ist. Also bestimmt noch viele Fragen und ich freue mich darüber, auch in Zukunft weiter mit Ihnen und mit anderen zu diskutieren.